Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Freunde, ich bin Rallye gefahren. Der ein oder andere hat es mitbekommen von euch. Und das Witzige daran, das mir jetzt mal aufgefallen ist, ich habe Anfang des Jahres noch erzählt, dass mein Traum ist, mal in Le Mans zu starten, dass ich gern mal Rallye fahren würde. Und beides ist eingetreten. Jetzt mal von den Ergebnissen abgesehen, wie, wo, was ausgegangen ist, würde ich nicht sagen, dass dies Jahr jetzt ein maximal erfolgreiches Jahr war. Das kann man so nicht sagen. Aber der Traum hat sich erfüllt und ich habe beides mal gemacht. Lässt natürlich Raum für mehr, logisch. Aber ich muss heute, und deswegen geht die Folge auch um den Rallye-Sport, um den Rallye-Einsatz, ich muss darüber reden. Ihr seid halt auch einfach die Besten, wie viele nachgefragt haben, wie es war, wie ich es empfunden habe und ob das beim nächsten Podcast vorkommt und so weiter. Das freut mich natürlich auch doppelt. Ne? Aber ich kann euch sagen, der Rallye-Gaststart hat echt Bock auf mehr gemacht. Damit können wir mal anfangen. Und auch am Anfang, wenn man, muss man ja ganz offen drüber sprechen, wenn man ja gedacht hat, okay, komm, jetzt ist ein E-Corsa. Ich finde den Cup ganz cool, weil ein Cup generell cool ist. Du hast in einem Cup, sei es ein Markenpokal auf der Rundstrecke oder halt eben jetzt im Cup in der Rallye, hast du nochmal so einen besonderen Kampf, weil halt jeder die gleiche Waffe hat. Das macht es dann irgendwie dann nochmal auf eine andere Art und Weise interessant. Trotzdem, klar, E-Auto war neu. Also für mich, klar, keine Rallye-Erfahrung. Dann das E-Auto, was neu ist. Ja, ich habe ja schon mal irgendwann vor einigen Podcasts erwähnt, dass ich es einfacher finde, wenn du deine ganz normalen Gänge hast. Weil wenn du irgendwas machst, wo du dir jetzt gerade noch nicht so sicher bist und keinen Rhythmus hast, dann kannst du dich ja immer so ein Stück weit selbst kontrollieren, indem du weißt, okay, der und der Gang ist drin. Also kann ich ja nicht so falsch liegen. Ich muss ja in diesem, ich sag mal, Geschwindigkeitsfenster plus minus 20 km/h sein, ja? Oder plus minus 10 km/h. Das heißt, du kannst es selber da ein bisschen kontrollieren und dich eingrenzen, was es dann so ein bisschen einfacher macht, was die Selbstkontrolle betrifft. Zusammengefasst, Rallye-Sport neu, noch nie nach Aufschrieb gefahren, dementsprechend natürlich auch noch nie auf einem Beifahrer gehört, komplett was anderes, sage ich euch. Dann der E-Corsa, sprich die Eigenschaft ohne Gänge, überhaupt eine andere Charakteristik von dem Auto und auf der anderen Seite natürlich dann auch eher schwer. Ich wollte erst mit dem Tobias Braun fahren, auch in Deutschland ein bekannter junger Beifahrer, der es auch richtig drauf hat. Wurde mir von Opel nahegelegt und vorgeschlagen und allerdings ist ihm was dazwischen gekommen, beziehungsweise war er irgendwie schon eingespannt und verplant und so hat Opel halt Michael Wenzel ins Rennen gebracht. Und da jetzt schon mal vorweg, ich habe viele Typen im Motorsport kennengelernt, auch viele coole Typen. Trotzdem kannst du die, wo du sagst, das ist einer, ja, egal auf welche Art oder warum, aber kannst du an zwei Händen abzählen. Und da muss man mal einfach vorwegnehmen, Michael Wenzel ist definitiv einer von denen, weil einfach die Art und Weise, wie er arbeitet, die Art und Weise, wie er funktioniert und ist, war einfach unschlagbar. Und das hat erst das Wochenende komplett rund gemacht für mich, dass wir eine Mannschaft waren, die sich A vertraut, obwohl man sich nicht wirklich kennt, aber war direkt die Chemie war direkt da. Ne? Und das ist wirklich, sage ich euch, beim Beifahrer ganz enorm wichtig. Und ich hoffe und glaube, dass ich ihm das auch zurückgeben konnte, weil umgekehrt ja noch mehr. Er setzt sich ja daneben. Und er weiß ja nicht, was ist denn das für ein Psychopath, der da jetzt am Lenker dreht. Ne? Deswegen, also die Chemie hat gepasst. Wir hatten unfassbar viel Spaß. Und wir haben auch sehr, sehr gut funktioniert und uns ergänzt. Was auch bedeutet, wenn wir weitermachen oder ich nochmal irgendwie was mache, werde ich auf jeden Fall bei Michael auf der Matte stehen und sagen, hier, Wenzel, ne, du musst dir Zeit nehmen, weil wir müssen zusammen fahren. Du kommst natürlich dahin als komplett unbefleckter, was den Rallye-Sport angeht, hast deine Rundstreckenerfahrung, du hast deine Herangehensweise als Motorsportler, wie du sagst, so gehe ich immer vor, ich gucke mir das Auto an, ich habe eine Idee, ich habe eine Linie, ich habe eine Selbsterwartung, einen Rhythmus, all solche Punkte hast du ja irgendwo im Kopf. Du hast ja eine Routine mittlerweile nach so vielen Jahren. Und jetzt kommst du halt einfach dahin und weißt gar nichts. Aber gar nichts. Das fängt bei der Abnahme an. Da läufst du schon rum wie ein Schuljunge. Und das ist auch wieder sehr geil. Das macht halt sehr, sehr viel. der Beifahrer und managt dann auch und führt dich da halt eben durch diese ganze Szenerie durch. So bin ich dann mit ihm mitgelaufen. Das heißt, wir haben quasi, als wir angekommen sind, die Abnahme gemacht. Haben uns für den Shakedown noch extern angemeldet, dass wir diese eine Testmöglichkeit, Shakedown ist ja das, was vor der Veranstaltung irgendwie stattfindet, wo du halt mal auf einer Etappe von, die war jetzt 2,1 Kilometer lang bei der Drei-Städte-Rallye, dich ein paar Mal anstellen kannst. Also hast du einen Slot von 2 Stunden und je nachdem, wie viele vor dir immer dran sind, wie viele Teilnehmer, kannst du dich halt wieder anstellen und nochmal fahren. Den Aufschrieb dafür hast du dann auch gemacht, bei den anderen Aufschrieben, und somit bist du dann für den Shakedown quasi vorbereitet. Und kriegst mal eine Grundidee. Ne? Du kannst also quasi, du fährst ihn ein, zwei Mal, fährst wieder zurück. In Fahrerlager hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ganz wichtig, es heißt nicht Fahrerlager, sondern zurück in den Servicepark. Und weil dadurch hätte ich mich schon verraten, dass ich nicht aus der Szene bin. Und kannst dann nochmal was ändern. Ne? Sei es mal einen anderen Reifen ausprobieren, sei es ein bisschen was am Setup ändern und dann nochmal rauszugehen, um direkt zu sehen, okay, was verändert sich, wie verhält sich das Auto und so weiter. Allerdings waren wir natürlich davon weit weg, beziehungsweise meine Aufgabe war es ja einfach mal ins Auto reinzukommen und mal das erste Mal auf den Beifahrer zu hören. Wo ich ja von vornherein dachte, okay, das wird das Schwierigste für mich sein. Dieses, ihr müsst euch vorstellen, dieses blind drauf einlassen, ja, und wirklich hören, was er sagt und das dann halt eben umsetzen. So, jetzt muss man aber sagen, wir haben ja auch vorher Aufschrieb geübt. Aufschrieb ist ja das, was der Beifahrer dann vorliest. Es war so, dass ich ja auch noch nie einen Aufschrieb gemacht habe. Das heißt, wir fahren diese Wertungsprüfung ab. Wir dürfen sie 2-mal abfahren. Und in diesen 2 Malen, wo wir nicht schneller sein dürfen als 80, diktiert der Fahrer dem Beifahrer eigentlich, was er aufschreiben soll. Das habe ich natürlich dem Michael auch gesagt, ganz klar. Ich sage, du hast die Erfahrung, wenn irgendwas komplett aus dem Fenster ist, schrei einfach auf. Es hat aber trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Ich musste bei den Begriffen manchmal so ein bisschen nachjustieren, wo ich sage, wie schreiben wir das am besten? Das und das möchte ich sagen. Und dann hat er mit seiner Erfahrung halt eben gesagt, wie er es am besten verarbeiten kann oder halt am besten auch aufschreiben und vorlesen kann. Und so haben wir halt einfach dann da einen Weg gefunden, zu kommunizieren. Bedeutet aber auch, dass der Aufschrieb, das, was er vorliest, er hat gesagt, er ist nur das Diktiergerät in dem Moment, ja, habe ich ja schon mal gesagt. Das hat es mir dann am Ende so ein bisschen leichter gemacht, einfach sich darauf auch zu verlassen, weil ich schnell gemerkt habe, dass du einfach gar keine andere Wahl hast. Weil die Jungs und Mädels, die da alle mitfahren, die schlafen ja nicht auf dem Baum, sondern im Gegenteil, die lassen mal richtig laufen. Und wenn du dann neu dahin kommst, dann merkst du erstmal, dass da keiner zum Schachspielen ist, sondern dass sie es alle ernst meinen und ihr Auto gut kennen und voll im Thema sind und brennen. Ja? Das bedeutet, beim Shakedown war dieser Mix aus Respekt, Ehrfurcht, Aufregung und diesen neuen Eindrücken trotzdem schon so verschmolzen, dass ich schnell gemerkt habe, alles klar, was er sagt, funktioniert ja. Lass dich einfach drauf ein, nur dann kannst du gut fahren, weil ich bin ja auch das erste Mal da im Dunkeln gefahren. Und natürlich, also Dunkeln, ne? Erstmal Rallye, klar. Und dann war der Shakedown, wo ich das erste Mal mit dem Wettbewerbscorsa gefahren bin, auch noch im Dunkeln. Und es hat noch geregnet. Wir haben auch kein ABS. Alles eigentlich keine schlimmen Sachen. Ich fahre gerne im Regen. Ich liebe es, ohne ABS zu fahren. Aber es ist ja trotzdem schön mal, wenn du dein Auto kennst oder weißt, was du machst oder wo du fährst. Ne? Jetzt bist du da auf so einer Schüglandstraße, wo es keinen Mittelstreifen gibt, weil es im Prinzip ein asphaltierter Feldweg ist. Und hast dann alle diese Faktoren, die zusammenkommen, schnürt nochmal anders an deiner Anspannung. Das ist einfach so, weil du hast es in der Hand am Ende des Tages. Und ihr müsst euch das so vorstellen, du spannst dann vor, der zählt das erste Mal runter und du lässt los und fährst dann in die Wertungsprüfung rein. Dann gehen die Ansagen los und ich habe eigentlich sehr schnell gemerkt, dass ich es einfach unterbewusst umgesetzt habe. Wenn er sagte, links 5, in rechts 4, wusste ich, alles klar. Die größeren Nummern waren in unserem Aufschrieb, den kannst du ja auch verschieden auslegen, aber waren halt eben, eine 5er war eine ganz leichte Kurve, die in der Regel immer voll geht, jetzt mit unserem Auto. Du kannst ja, so kleiner die Nummer wird, dir deinen Lenkradius so ein bisschen vorgeben, sodass du immer direkt ein Bild vor Augen hast, wie eng wird die Kurve wohl sein. Ja? Und dann noch Plus und Minus und macht auf, macht zu, mit so Zusätzen versehen. Wenn du dich da nicht drauf verlässt, dann kannst du mit normalem Menschenverstand noch nicht mal 60% von dem Speed fahren, weil du es einfach nicht siehst. Du hast einfach keine Idee und denkst dir, boah, was soll ich denn jetzt hier machen? Also gewöhnst du dich dran. Da hat natürlich der Shakedown auch geholfen, dass wir diese Etappe 4-5 Mal gefahren sind, weil natürlich hinten raus beim dritten oder vierten Mal wusste ich ja dann langsam, was da kommt. Und wenn er das dann sagt, dann das hat mir nochmal so ein bisschen Vertrauen gegeben. Ja, ich habe den die Ansage gehört, habe gesagt, ja, das geht ja, hab stehen lassen, in diese blinde Ecke rein. Und das war, glaube ich, so ein Schritt, wo es dann sehr, sehr schnell Klick gemacht hat. Was aber auch nicht selbstverständlich ist. Was also wirklich nur funktioniert, glaube ich, wenn man ja, auf der gleichen Welle funkt, ne, wenn die Chemie stimmt, das ist einfach trotzdem notwendig. Ja, das war unser Erstkontakt. Wir waren jetzt nicht wirklich überrascht, wie das Auto, wie gut das Auto geht. Da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen, aber auch da muss man ganz klar sagen, die Challenge, die Schwierigkeit, die Aufgabe war der Rallye-Sport an sich. Nicht, wie gut funktioniert das Auto oder halt eben nicht. Ja, das war nicht die Frage. Sondern hier haben wir einfach jetzt mal eine neue Variante des Cups, beziehungsweise halt einfach des Sports, wie es aussehen könnte, kann. Opel ist da sehr innovativ unterwegs, geben sich auch Mühe, machen sie auch gut. Ja. Was ich damit nur sagen will, ist einfach, das war gar nicht die größte Challenge oder Aufgabe für mich oder das, wo ich drüber nachdenken konnte lang. So, ja, würde ich jetzt lieber mit einem Benziner fahren oder nicht? Darum ging es nicht. Der Rallye-Sport an sich. An diesem ganzen Konstrukt dann abends auch wieder ins Servicepark rein, alles beleuchtet, die Mechaniker gehen jetzt nochmal ins Auto, wir haben die Sitzposition dann nochmal geändert, so Kleinigkeiten, gibt dir halt einfach so ein Rockstar-Gefühl, ne? Und das ist genau das, was ich eigentlich beim Rallye-Sport erwartet habe, weil das nicht so steril ist wie im Rundstreckensport, sondern einfach schon nochmal eine andere Spur einfach ist. Völlig wertfrei, ne? Also wertfrei, was jetzt irgendwie besser ist oder wie es sein sollte. Nur grundsätzlich hatte das schon echt viel Charme. Und das haben die ganzen TV-Jungs, die mit mir mit waren, weil wir machen ja einen Vox-Beitrag darüber, die haben es so empfunden, die haben Blut gelegt, ich habe Blut gelegt. Es ist einfach nochmal eine andere Variante von Motorsport, die in Deutschland leider keine Lobby hat. Das müssen wir ganz klar so sehen. Die Fangemeinde, sei es Übertragung, sei es Nachwuchs und so weiter im Rallye-Sport, ist sehr, sehr überschaubar. Gerade wenn man vergleicht jetzt mit anderen Ländern, wo in Finnland oder so, in Schweden, da ist halt ein Schulfahrer in der 8. Klasse mit 200 durch den Wald fahren. Ja? Das heißt, die Fahrer sind natürlich auch ganz anders schon mal vorbereitet, wenn die dann irgendwann im Motorsportweg auf die anderen Nationen treffen. Und das ist sehr schade, da müsste eigentlich meiner Meinung nach was passieren. Wir gucken jetzt mal auch links und rechts, wie man, was man da machen kann oder nochmal anknüpfen kann, weil es einfach Bock gemacht hat. Ja, das wieder als Zwischeneinruf. Aber dann wurde nach dem Shakedown, wie gesagt, der Sitz verstellt. Es wurde alles nochmal so optimiert, weil mir da aufgefallen ist, okay, tief sitzen ist schön. Wenn du bei der Rallye aber nichts siehst und es ist dann noch dunkel, ist vielleicht nicht ganz so schön. Auch wenn du einen Aufschrieb hast. Dann geht es aber erst am nächsten Tag erstmal weiter mit nur Aufschrieben machen. Bedeutet, du machst den ersten halben Tag dann vom Wettbewerb auch nochmal die zweite Hälfte der Aufschriebe. Also das war dann Freitagvormittag. Donnerstag war der Shakedown und der erste Teil der Aufschriebe. Freitagvormittag dann den restlichen Teil des Aufschriebs fertigstellen, also die restlichen 3-4 WPs, bevor du dann irgendwie Mittagspause hast, die du freigeschalten kannst, weil wir hatten keinen Stress, wir haben uns alles schön getimt. Und dann kommst du nach deiner kurzen Pause, ziehst dich um und gehst wirklich dann abends zur ersten WP, die dann auch noch direkt im Dunkeln war, beziehungsweise waren 3 geplant. Aber ihr müsst euch das ja so vorstellen, ich bin das Wettbewerbsauto vorher nie gefahren. Ich habe auch kein Rallye trainiert vorher. Jetzt hatten wir hier alles Asphalt, aber dann schon zwischendurch auch mal ein Schotterstück. Ja? Das ist alles Neuland gewesen und ich musste quasi an der ersten Zeit-WP dann auch gucken, dass ich ja meine ersten Testkilometer mache. Ja. Lief aber ganz gut. Wir waren auf der WP1 Siebter, nicht Letzter, was ja meine größte Befürchtung war. Ich hatte einen kleinen Schnitzer in so einer Haarnadelsituation, die dabei war. Also das ist ja bei einem Auto, was nicht wirklich leistungsstark ist, ein Frontantrieb hat nicht in jeder Ecke die Handbremse, sondern du fährst eher rund. Und wir hatten eine Ecke beim Aufschrieb gefunden, die du mit Handbremse fahren solltest. Habe ich auch gemacht, nur es war dunkel. Wir hatten noch ein bisschen auch Licht im Auto verteilt, von der Kamera auch noch und so weiter. Ich habe ja keine Referenzen gehabt. Und ich war auf jeden Fall so ein bisschen geblendet, dass ich zwar die Handbremse gezogen habe, die Wende war geil, alles war gut, ich war motiviert, lass die Handbremse wieder los, fahr geradeaus. Und nachdem ich 2, 4, 5 Meter geradeaus gefahren bin, merke ich, alles klar, ist schön, klappt auch. Aber leider geht die Strecke ein bisschen weiter nach rechts weg. Dann bin ich erstmal in so ein Feld rein und wieder zurück auf die Strecke. Das hat leider ein bisschen gekostet. Trotzdem waren wir Siebter, also alles im Soll. Dann fällt dir erstmal auf, dass du danach beim Beifahrer, man kennt das ja aus dem Straßenverkehr, kennen die alle. Du fährst, irgendwie kommt eine Situation, du bremst so unangemeldet, mal etwas stärker, sodass der Beifahrer nickt. Dann guckt man rüber und sagt, boah, sorry, tut mir leid, ehrlich, keine Ahnung, scheiße und ne, so. man sagt ja oder entschuldigt sich aber. Man hat ja so ein Empfinden dafür. Habe ich natürlich auch gemacht. Ja, Wenzel war aber komplett unbeeindruckt, ne? Weil ich einfach glaube, ein Stück weit in der Rallye gehört das halt einfach auch dazu. Also dieses, da kann immer was nicht ganz planmäßig laufen. Dann ist, glaube ich, nur der Punkt, du musst cool bleiben. Du musst cool bleiben, du musst einen Überblick bewahren, du musst eine Lösung parat haben, du musst einfach handeln. Und das ist genau das, was ich meine. Du schulst im Rallye-Sport dein unterbewusstes Handeln so sehr, dass du, glaube ich, es gab ja mal die Frage im Formel-1-Sport hier von wegen, wer ist, ich glaube, Loeb wurde mal gefragt und noch einer, wer ist der beste Rennfahrer auf der Welt? Also nicht wer als, kein Namen, sondern der Rallye-Fahrer oder der Formel-1-Fahrer? Ich glaube, Loeb war es. Und er hat dann gesagt, der Formel-1-Fahrer ist der perfektere, aber der Rallye-Fahrer der bessere. Und das kann ich nur unterschreiben. Also wenn ich mir die WRC-Jungs angucke, die WRC war ja auch in Spanien. Wenn du dir da die Onboards anguckst oder halt irgendwie diese Sachen guckst, die müssen im 10-Sekunden-Fenster, müssen die einmal ambulant eine Entscheidung treffen, wo die sagen, alles klar, wir müssen handeln, sonst geht es nämlich ab. Und das hast du ja in der Regel nicht, wenn du deinen Rundstreckenrhythmus abspulst. Deswegen kann ich das nur unterschreiben. Hochachtung, wirklich. Und du schulst dich selber. Und das zu kombinieren mit deinem Rundstrecken-Ehrgeiz ist gar nicht einfach, weil ich habe gemerkt, auf der Rundstrecke, ich ärgere mich. Ne? Läuft irgendwas nur 5% daneben pro Runde, dann ist mein Selbstanspruch, das ganz schnell auszumerzen, zu analysieren, auszumerzen. Ja, kannst du bei der Rallye nicht, weil im Gegenteil, also eigentlich kommst du ja nicht ein zweites Mal da vorbei, seitdem ist ein Rundkurs. Also ist das schon mal weg. Kannst du das nicht machen. Dann kommt der Punkt dazu, dass du dich davon freimachen musst, letztendlich für Kleinigkeiten, solche Sachen zum Beispiel beim Beifahrer zu entschuldigen, sondern nimm die Kapazität, konzentrier dich nach vorne und bleib auf der Linie, ne? Dass du halt einfach sauber abarbeitest. Und das sind Sachen, die lernst du nicht innerhalb von 2, 3 Wertungsprüfungen, sondern da brauchst du mehr von. Ne? Da brauchst du mal 2, 3 Rallye-Wochenenden. Fakt ist, Speed war okay. Ich habe mich immer mehr darauf einlassen können, war im Dunkeln aber alles natürlich nicht einfach. Zweite WP lief auch ganz gut. Gab es auch nochmal den einen oder anderen kleinen, nein, nicht den einen oder anderen, aber auch wieder einen kleinen Patzer, der nicht schlimm war, wo wir aber auf jeden Fall ein bisschen Zeit verloren haben. Da waren wir dann Achter und ich habe gemerkt, wie mein Ehrgeiz brodelt. Ne? Ich wollte einfach fehlerfrei bleiben auf so einer Wertungsprüfung. Aber man darf ja nicht vergessen, es war halt meine zweite Wertungsprüfung und im Prinzip wie der zweite Test. Und dann reden wir immer nur von 9 bis 15 Kilometern, ne? Das ist ja nicht so wirklich einfach, sondern du brauchst halt ja einfach Meter und die Sicherheit da drin. Das heißt, Speed war okay. Mein Ziel war zu dem Zeitpunkt einfach fehlerfrei bleiben. Und fehlerfrei ist ja jetzt immer noch, muss man ja unterscheiden. Ich habe ja vorher gesagt, mit den Gängen. Also ist ja nicht so, dass ich ein grober Schnitzer drin war, der brandgefährlich war, sondern was, wo du sagst, okay, 5%, 7% war nicht ganz so geil, du musst eine Lösung finden. Handeln, ne, damit es weitergeht und damit du nicht da ausfällst. Das war ja so der Stand. Also wir waren nah dran, aber natürlich, wenn du diverse Gegebenheiten nicht so wirklich kennst, dann ist das ja immer Neuland, wenn du dann in diese Situation kommst. Ne. Sollst aber gleichzeitig oder willst gleichzeitig schnell fahren. Also sehr spannende Kombination. Einwurf noch, ganz wichtig. Wir hatten nämlich vor dem Aufschrieb machen, also wieder zurück ins Straßenauto, fährst mit dem Straßenauto ja deinen Aufschrieb machen, wo du nur maximal 80 fahren darfst, hatten wir morgens die Situation, dass wir gesagt haben, ja, wenn du natürlich hier mit den ganzen Cracks sprichst aus der Szene, ja, wie im Riedemann und so weiter, dann hast du Leute, die dir ganz klar sagen, wenn deine Spiegel nach einer Veranstaltung nicht weg sind oder angeklappt sind, dann hast du Meter verschenkt. Und ich noch, ja, klar, wann sollst du denn hier einen Spiegel abfahren? Mhm. Dann fahren wir die Wertungsprüfungen ab und überall standen Baken innen drin, damit man nicht zu sehr cuttet. Und die halbe Kuhle da den Schlamm und Schotter auf die Straße schippt. Ja. Genau 3 Stunden später fahren wir eine Wertungsprüfung ab, kontrollieren unseren Aufschrieb, also beim zweiten Abfahren. Ich fahre nicht schnell, bisschen Linie und hau komplett den rechten Spiegel von unserem Leihwagen ab, weil ich so eine scheiß Barke getroffen habe. Ich habe mich wirklich kaputt gelacht. Nicht, weil es sein muss oder ne, weil es extra war, sondern einfach, das passiert. Du arbeitest da so im Tunnel, so im Fokus, dich aufs Wesentliche zu konzentrieren, dass das dann echt Beiwerk war. Ne? Und das hat auch nur gezeigt, unterschwellig, wie akkurat wir versuchen zu arbeiten, wo wir hinfahren wollen, wo wir keine Meter verschenken wollen und so weiter. Kleine witzige Anekdote, der ein oder andere hat es vielleicht eben an der Story gesehen. Ich habe diesen kurzen Videoclip mal hochgeladen. Ja, jetzt wieder zurück zum Freitagabend. Wir sind dann zurück in Service, Auto musste ja dann an die Ladestation, hatten dann einen kurzen Break von 40 Minuten, bevor wir dann losgefahren sind zur nächsten Prüfung. Die war allerdings 55 Kilometer weg. Wir sind quasi wieder nach Österreich rübergefahren. Und da wäre dann die dritte Wertungsprüfung für den Abend gewesen. Die wurde leider aufgrund eines schweren Unfalls dann aber vor uns, weil der Cup fährt ziemlich am Ende des Feldes, wurde die dann abgebrochen. 3 Kilometer bevor wir da waren an der Wertungsprüfung. Das heißt, wir sind schon noch reingefahren, haben sie stempeln lassen. Der Vollständigkeit halber musst du ja, bevor du dann wieder zurückfährst. Aber wir sind dann halt einfach leider Verbindungsetappe 55 Kilometer hin, 55 Kilometer zurück umsonst gefahren, weil die Wertungsprüfung dann ausgefallen ist. Geschlafen habe ich dann natürlich wie ein Baby. Klar, viel zu verarbeiten. Bevor es dann Samstag früh in die erste Etappe für mich ging, die ja im Hellen stattfindet. Das ist ja auch nochmal ein krasser Unterschied, ne? Ich kann es gar nicht beschreiben. Du stehst wirklich am Start. Jetzt war das eine sehr, sehr schöne. Man muss dazu sagen, Österreich hat richtig geile Prüfungen. Das waren 17 Kilometer Prüfungen. Also das geht schon fast in Richtung WM-Länge. Je nachdem. Sonst hat man in Deutschland eher kürzere oder man kommt auf so eine Kilometerangabe, aber dann ist das eher ein Rundkurs. 17 Kilometer, richtig geile Wertungsprüfung in Österreich. Und ich habe mich an das ein oder andere noch erinnert vom Abfahren. Das ist halt wirklich so, wenn du die abfährst, wir machen uns Stichpunkte. Und der Michael hat mir dann vor der Dings nochmal vor, Beifahrer wissen ist eh krass. Der erinnert sich gefühlt an den Aufschrieb blind. Wenn er sagt, ah, da weißt doch da an der Scheune vorbei, danach kommt die rechts 4, in links 4, mach zu, über top und denkst du, was? Ich weiß ja nicht mal, welche Scheune, Mann. Habe ich natürlich nicht laut gesagt, hätte ihn vielleicht beunruhigt, aber du weißt, ne, ihr wisst, was ich meine. So, auf jeden Fall wusste ich dann so das ein oder andere und wir haben dann so Stichpunkte, was wir erlebt haben auf dieser Tour, als wir den Aufschrieb gemacht haben, um so ein paar Gedanken, also als Eselsbrücke, um so ein paar Gedanken wieder aufzufrischen. Und ich wusste den Start noch von der WP und der war richtig krank. Müsst ihr euch vorstellen, du stehst im Ort irgendwo, ja, so Ortseingang oder Wohngebietcharakter, Eingang-Wohngebietcharakter. Es geht richtig bergab und gefühlt 2 5er Rechtskurven in eine 5er links und dann die so ein bisschen enger wird, bevor ein Abzweig dann irgendwie, ne, raus aufs Feld. Das heißt, du lässt volles Rohr darunter brennen. Das ist einfach komplett irrsinnig und da hast du Respekt. Du stehst am Start, du weißt, was dir gleich blüht und du bist angespannt. Und diese Anspannung zu spüren, ganz ehrlich, war einfach wieder Weltklasse, weil das macht was mit dir. Du kommst ganz anders in so einen Modus wieder rein, als wenn du denkst, oh, ist das selbstverständlich. Das ist ja das, was ich immer sage. Ich liebe es, mich neuen Aufgaben, Challenges zu stellen, um eben das an mir selbst zu wecken, einen neu zu interpretieren und halt einfach auch, was die Fahreigenschaften angeht, das immer wieder auf den aktuellsten Stand zu bringen oder halt eben Alternativen kennenzulernen. Ne? Haben wir dann gemacht, alles wunderbar. Wir sind richtig gut reingekommen in die Prüfung. Um vorwegzunehmen, wir sind auch Achter gewesen am Ende der Prüfung. Wir haben nach 17 Kilometern, haben wir 4,5 Sekunden gefehlt auf Platz 4. Aber wir hatten ja bei den Prüfungen vorher auch den einen oder anderen Schnitzer, der vielleicht ein bisschen Zeit gekostet hat. Hier war es jetzt so, wir kamen an eine Stelle, wo wir vom Feld einen Waldeingang hatten, sprich von hell auf dunkel. Genau bei diesem Waldeingang war eine enge Linkskurve. Genau am Waldeingang war Wechsel von Asphalt auf Schotter. Und wir hatten den Begriff Don't drin, also von Don't, ne? Do not cut, nicht cutten. Hatten Don't als Zusatz stehen, weil es innen so ein Gatter gab, so ein Metallgitter, was da stand beim Abfahren, damit da keiner innen cuttet. Das haben wir nicht aufgeschrieben. Don't, also wirklich Vorsicht, nicht cutten. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, man kommt da an, richtig schnell, bremst dann runter, Speed war okay für die Kurve. Ja genau, Speed was good, but corner was too tight, also Klassiker. Nein, aber hat alles gepasst. Augen machen diesen Hell-Dunkel-Wechsel so gerade mit. Wunderbar, du guckst nach innen und denkst dir, wo ist denn das scheiß Gitter jetzt? Und du siehst das Gitter in dem Moment innen liegen. Das heißt, es hat schon einer getroffen und nach innen weggeschossen. Bedeutet in dem Moment, wie gesagt, wir reden jetzt alles von einer Zehntelsekunde, die gerade passiert, ja? Bedeutet in dem Moment, dass alle anderen, die nach dem Gitter gekommen sind, innen reingefahren sind zum Cutten und das schon ausgebuddelt haben. Jetzt waren aber schon 2 Zehntel vergangen. Ich hatte meinen Lenkeingang schon begonnen, aber war halt nicht auf Cutten eingestellt. Und das meine ich mit diesem flexibel reagieren. Ich kam dann nicht mehr rein, um auch zu cutten, sondern ich bin die Kurve quasi normal gefahren. Problem da war da jetzt nur, durften das. Problem war da dann jetzt nur, dass alle, die gecuttet haben, natürlich schön mit ihren Reifen die Kuhle ausgegraben haben und den ganzen Schotter auf die E-Schotterstelle, ja, schon rausgeschübt haben. Das heißt, da war nicht normal Schotter, sondern so wie so, wie so eine Schotterwelle innen für meine linken Räder. Das war nämlich eine Linkskurve. Das heißt, du fährst da rein, dann passt der Speed natürlich nicht mehr. Das ist so, als wenn du auf Murmeln kommst. Dementsprechend bin ich rein in die Ecke, war dann dadurch ja einen Tick zu schnell und mich hat es so ganz leicht nach außen in so einen Erdwall rein. Ja, ist passiert. Nach außen gedrückt in so einen Erdwall rein. Es war aber gar nicht schlimm. Das ging nur vorne so. Und dann stand ich mit der Schnauze gefühlt einen Meter höher als mit dem Auto hinten. Was wieder meinem Fahrerehrgeiz richtig kränkt. Und ich habe mir gedacht, das kann doch verdammt nochmal nicht sein. Direkt auf Rückwärtsgang, mich daraus befreit, wieder auf Vorwärtsgang und dann auf Schotter neu anfahren, bergauf, wo nur noch schnelle Kurven kommen erstmal, also alles Vierer- und Fünfer-Kurven, wo du erstmal wieder Schwung brauchst, kostet natürlich richtig Zeit. Und ich habe es an der Onboard so ein bisschen rausgesucht. Wir haben da zwischen 7 und 10 Sekunden verloren. Jetzt haben wir ja, ich war Achter, 4,5 Sekunden auf Platz 4 gefehlt. Das heißt, mit dem, was ich da verloren habe, jetzt hätte wir nun aber zählt nicht. Aber man versucht ja trotzdem zu analysieren, ihr habt ja keinen Gegner, keinen direkten. Das heißt, ihr versucht ja zu verstehen, wie ist denn euer Einsatz, den ihr sonst macht, den ihr sonst bringt auf der Etappe, wie ist der denn? Und deswegen habe ich natürlich analysiert, das war gut. Wir wären Dritter gewesen auf der WP. Das heißt, meine dritte WP wäre mir Dritter gewesen, wenn ich nicht hätte rückwärts fahren müssen, um so einen scheiß Rangiervorgang da zu machen. Und damit bin ich recht happy. Und alle waren happy, die Opel-Mannschaft war happy, Michael war happy, also nicht dadurch, dass wir in die Böschung gefahren sind, aber halt einfach mit der Tatsache. Das hat alles gepasst und ich war selbst überrascht, wie gut das mit dem Aufschrieb funktioniert hat. Ja? Und die WP hatte noch andere geile Ecken, zum Beispiel, wir haben jetzt das so gemacht, dass wir Top und Kuppe unterscheiden. Also Kuppe kennt man ja vielleicht, ne, aus Rennspielen oder aus Rallye-Spielen. Kuppe ist ja das, wo das Auto so abhebt. Und Top haben wir Sachen genannt, wo du drüber fährst, wo du nicht direkt siehst, was dahinter kommt, aber wo das Auto wahrscheinlich nicht abheben wird, um eine Unterscheidung zu machen. Und das war halt wirklich eine Kuppe durch so einen Ort und das war so über Kuppe rechts 5 in links 5. Und in der rechts 5 war innen noch eine Mauer, die anfängt, die konntest du aber nicht sehen, deswegen sind wir mittig über Kuppe gefahren. Und ich habe halt gemerkt, alles klar, ich kannte das Auto jetzt so langsam. Dass es hell war, hat mir natürlich auch geholfen. Ich habe mit dem Auto ganz anders arbeiten können. Das heißt, ich habe den so in so 80 bis 110 Kurven, ja, konnte ich den richtig reindrücken, auf der Bremse bewegen, dass er auch mal sich der Arsch ein bisschen bewegt und so weiter. Du hast auf einmal mehr Vertrauen zum Auto. Und das war halt sehr, sehr gut da. Und dann kommst du an diese Durchfahrt, wo die Häuser stehen. Und weil das ein markanter Punkt war, hatte ich die natürlich auch noch im Kopf. Und du hörst diese Ansage. Du ahnst, dass die Stelle es ist und du hörst die Ansage über Kuppe, ne? Mittig über Kuppe, in rechts 5, in links 5 und du sagst dir, ja, ich bin da. Und du lässt den Fuß gerade und du fährst einfach, obwohl du es nicht siehst, du siehst die Hausspitzen, du weißt, wo du bist, du fährst sie so an, wie du es aufgeschrieben hast und du lässt stehen und du fährst über diese rechts und du merkst, das Auto versetzt Hinterachse. Versetzt richtig, ja, weil es leicht abhebt. Versetzt, du kommst so auf, du bleibst auf dem Gas und der zieht dich durch die Häuser durch und du denkst dir danach, die Sturmhaube ist fast gerissen, weil ich grinsen muss, ja. Also, und da habe ich gemerkt, alles klar. Und jetzt verstehe ich den Spirit. So krank und bescheuert das ist, die Zusammenarbeit aus dem ganzen Konstrukt, die macht es so geil und macht halt diesen Reiz aus, diesen Charme. Da haben wir dadurch stehen lassen. Du bist dann da durchgekommen, 130, 140 durch die Häuser, ja, ein Auto versetzt kurz, landet wieder und du denkst dir, ja, geil. Leider sind wir danach im Service dann stehen geblieben, beziehungsweise konnten im Service nicht mehr verlassen, weil wir einen kleinen technischen Defekt hatten. Bedeutet aber im Umkehrschluss, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, es wird nochmal was kommen. Weil das kann nicht alles gewesen sein. Es kann nicht alles gewesen sein, dass ich nur 3 WPs gefahren bin. Ich bin angefixt vom Rallye-Sport, es hat Bock gemacht. Die Community da war richtig cool. Ihr müsst euch vorstellen, du kommst von der Etappe wieder auf dem Weg zum Servicepark. 500, 800 Meter vorher, wo alle langfahren müssen durch den Ort, ja, stehen Leute und winken jedem Rallye-Auto zu. Aber über 4 Stunden. Und das ist Spirit, wo ich sage, einfach geil. Es war einfach geil. Ich würde mir wünschen, dass die Lobby in Deutschland ein bisschen anders wäre für Rallye-Sport. Und ich muss mal gucken, ich arbeite auf Hochtouren dran, jetzt links und rechts da mal wirklich zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, was kann ich tun,
was kann ich machen, auch da, um nochmal aktiv zu sein. Also nicht nur jetzt, was im Lobby angeht, da bin ich ja jetzt ein kleiner Fisch, aber ich habe vielleicht das ein oder andere Idee, ne? Weil einfach das echt so ist, wie ich den Sport kennengelernt habe. Also auch im Rundstreckensport vor 15 Jahren. Dieser Charme, dieser Spirit, diese Coolness, einfach diese Note von diesem Sport, von dem Sport, den wir alle lieben, ja, oder alle lieben, die was mit Autos zu tun haben, der ist im Rallye-Sport noch ungefiltert, während der im Rundstreckensport mittlerweile ja leider ein bisschen gefiltert wird oder ist, weil es alles steriler geworden ist. Wie gesagt, wertfrei. Einfach nur rein vom, wie es wirkt, ja. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin happy, dass auch beides geklappt hat dieses Jahr, Le Mans und Rallye zum Beispiel. Aber ich habe ja nach Le Mans auch schon gesagt, ich bin damit noch nicht fertig. Genauso bin ich mit dem Rallye-Sport auch noch nicht fertig. Also ich muss mir was einfallen lassen, dass es für beides nochmal ein Comeback gibt. Beziehungsweise kein Comeback, sondern erstmal ein richtiger Anfang. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Rallye-Sport nahelegen. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen mal rüberbringen, wie es mir da ergangen ist. Und für alles Weitere wird es ja da eh noch einen Beitrag zugeben. Also, entspannten Tag euch.